Letzte Woche haben wir über diese wunderbare Hoffnung auf die Auferstehung nachgedacht, die wir Christen haben. Dieses Lied, was wir gesungen haben vorhin, im Johannesevangelium im Kapitel 14, da hat Jesus seinen Nachfolgern gesagt, er hat ihnen verheißen, ich gehe hin und ich bereite eine Stätte für euch und ich werde wiederkommen und ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Gott hat einen perfekten Ort für uns bereitet, für die Ewigkeit. Und wir werden bei ihm sein, in perfekter Beziehung mit ihm, der uns so unendlich lieb hat. Und wir werden ihm ähnlich sein. Johannes hat uns das gesagt im ersten Johannesbrief im Kapitel 3. Wir wissen nicht genau, wie wir sein werden, aber wir werden sein, wie er ist, wenn es alles offenbar ist und wir alles schnallen werden, alles sehen werden, wie die Dinge sind. Alle Sünde wird weggetan sein und wir werden diesen neuen, diesen verherrlichten Leib haben, der dem Auferstehungsleib von Jesus ähnlich sein wird. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, dass unser jetziger Leib ist so wie ein nacktes Samenkorn oder so eine hässliche Tulpenzwiebel, die gepflanzt wird, die gesät wird und dann wird es verwandelt, geht sie auf und wird zu einer herrlichen Blume. Oder wie diese Raupe, die durch den Dreck kriecht und sich dann einspinnen in diesen Kokon und diese Metamorphose erlebt und zu einem herrlichen, freien Schmetterling wird. So wird es sein, das Verwesliche, das Unehrenhafte, das Schwache, das wird auferweckt und wird verwandelt werden in etwas Unverwesliches, in etwas Herrliches, in etwas Starkes. Der Tod hat seinen Stachel, seinen Schrecken verloren. Tod ist für uns nur das Tor in perfekte Gemeinschaft mit Gott in seiner Herrlichkeit, zumindest für die von uns, die ihm sein Leben anvertraut haben. Paulus hatte den Himmel gesehen und er sagt uns im Philipperbrief, im Kapitel 1, im Vers 23, sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Er hatte den Vergleich und er sagt, es ist weit besser, bei ihm zu sein in der Ewigkeit. Als junger Christ hat mich das immer so ein bisschen befremdet, diese Dinge zu lesen. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen zu radikal, Paulus. Ich habe mir gedacht, ja, der Himmel wird cool sein und ich will, dass Jesus wiederkommt, aber vorher will ich noch heiraten und was sind die Hochzeitsnacht erleben und all diese Pläne, diese Dinge, von denen man als junger Mann träumt. Aber je älter ich werde, je besser ich den Herrn kennenlerne und ihn kennenlerne, wie wunderbar er ist und je mehr ich von seinem Plan verstehe, je mehr ich auch von diesen Härten und Tiefen des Lebens kennenlerne, dieser geistliche Kampf, diese Versuchungen, in denen wir stehen, unsere Kultur beobachte, wie die den Bach runtergeht, ganze Perversion und Vergänglichkeit meines Leibes betrachten muss. Na, und nimmst zu, wenn du isst. Ja, als junger Kerl, ich konnte essen, was ich wollte, habe nie zugenommen. Haare werden lichter. Ich habe nicht mehr so viel Energie wie mit 20. Gestern haben Markus und ich Fußball gespielt. Die Chapel in Heidelberg hat gegen die FEG in Heidelberg gespielt und wir sind so als Legionäre dazugekommen. Ich habe denen den Sieg versaut. Oh Mann. Ich habe nicht mehr so viel Puste, wie es mal war. Ihr denkt Kaiserslautern, Bayern. Das, hey, Chapel FEG, das ist Brutalität, da geht's ab. Aber je mehr ich diese Dinge erlebe, desto mehr stimme ich überein mit Paulus. Es ist weit besser, in seiner Herrlichkeit zu sein. Es ist eine Beförderung für uns. Es ist ein Anheben von Lebensstandard für uns, wenn wir in seine Ewigkeit eingehen. Und wisst ihr was, wenn der Herr mich zu sich holt, das ist okay. Ich bin bereit, wann immer, Herr. Wenn das Flugzeug abstürzt nächste Woche, wenn ich auf Urlaub fliege, hey, dann trauert nicht, dann feiert eine Party. Weil wisst ihr was, ich werde feiern mit Jesus im Himmel. Ich werde zu Hause sein. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Das ist nur so ein Durchgangsort zu dem Ort, und zu dem Zustand, wo wir wirklich sein wollen. Na, für die Leute, die Jesus ablehnen, ist diese Erde hier, diese Welt hier, ist der Himmel. Das ist das weitaus Beste, was sie je erleben werden. Aber für uns, die wir Jesus lieb haben und die uns ihm und seinem Erlösungswerk anvertraut haben, für uns ist diese Welt das Schlimmste, was wir je erleben werden. Für uns wird es nur besser und viel besser. Und so haben wir eine wunderbare Zukunft, eine wunderbare Hoffnung, eine wunderbare Perspektive. Und deswegen haben wir auch hier für unser Leben hier und jetzt einen Sinn und haben eine Motivation für unser Leben hier und jetzt. Und der Paulus hatte gesagt, im Vers 58 hier im 1. Korinther 15, hat gesagt, daher, weil ihr diese Hoffnung habt, diese Perspektive, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, der wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und das Leben von Paulus, es war gekennzeichnet von diesem überströmenden Werk für den Herrn. Und so, wenn wir jetzt zu Kapitel 16 kommen, diese abschließenden Anweisungen und Mitteilungen, die der Paulus hat, da bekommen wir wieder Einblick in die Art und Weise, wie der Paulus gedient hat. Und ich glaube, wir können drei Bereiche sehen, in denen auch wir überströmend sein können im Werk des Herrn. Das erste ist, wir können gute Verwalter sein von dem Besitz, von dem Geld, von dem, was Gott uns anvertraut hat. Vers 1. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, so macht es auch so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Sammelt an am ersten Wochentag, ist der Sonntag, Sammlung für die Heiligen. Wer waren die Heiligen? Die Heiligen waren die Geschwister in Jerusalem. Die haben materielle Not gelitten, die sind verarmt, sind bedürftig geworden. Wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass viele von ihnen ihren Besitz verkauft haben und in die Gemeinde gebracht haben. Apostelgeschichte 4, Vers 32, da heißt es, nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Diese ersten Christen, die hatten eine biblische Sicht von dem, was sie besitzen. Das, was ich besitze, das gehört mir. Ich bin nur Verwalter davon. Es gehört Gott, unserem Vater und damit auch seiner Familie. Und deswegen werde ich das mit den Geschwistern teilen, wenn der Herr mich dazu leitet oder wenn die Geschwister Not leiden. Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief, er sagt, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Zu Pfingsten, der Petrus hat seine erste Predigt gepredigt und 3000 Leute haben sich bekehrt. Dann ein bisschen später hat er ein zweites Mal gepredigt und 5000 Leute haben sich bekehrt. Und das waren Juden, die waren von überall her, aus dem ganzen Römischen Reich. Und diese Geschwister in Jerusalem, die haben diese Gäste versorgt, damit die dort bleiben konnten in Jerusalem, bei den Aposteln, sodass die gelehrt werden konnten und unterrichtet werden konnten von den Aposteln. Und dann in der Apostelgeschichte 6 lesen wir davon, dass die Gemeinde eine ganze Menge von Witwen versorgt hat. Und da gab es strenge Auflagen, lesen wir im 1. Timotheusbrief im Kapitel 5. Auch die Gemeinde war ein guter Verwalter, haben nicht einfach Geld rausgeschmissen an jeden, der irgendwie sagt, hey, ich brauche was. Sondern die haben sich schon genau angeschaut, wer die Leute sind. Und diese Leute waren der Gemeinde auch verantwortlich. Und es war nicht irgendwie umsonst, die haben auch... Es wurde erwartet, dass sie dienen. Nach 2. Thessalonicher, Kapitel 3, da heißt es, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Da ist eine Ausgewogenheit hier da. Nicht, dass wir Faulheit unterstützen wollen. Aber wenn jemand unfähig ist zu arbeiten, sich selbst zu versorgen, selbst dann, sagt die Bibel, die Ersten, die dafür verantwortlich sind, den zu versorgen, ist die Familie. Also Timotheus 5, wenn jemand die Seinen und besonders für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet. Und dann, erst dann, wenn keine Familie da ist, dann ist die Gemeinde mit ihrem Barmherzigkeitsdienst und mit ihrer Sozialhilfe, wenn wir so sagen wollen, für die Geschwister eingesprungen. Das ist das, was die Gemeinde betrifft. Privaten ist natürlich jeder frei zu geben, wie der Herr es ihm aufs Herzen legt. Das werden wir gleich sehen. Dritte Ursache für die Armut der Gemeinde in Jerusalem war eine Hungersnot. In der Apostelgeschichte Kapitel 11 lesen wir davon. Die hat der Prophet Agabus in der Gemeinde in Antiochien, in Syrien, angekündigt. Es waren Heidenchristen dort. War übrigens auch die Heimatgemeinde vom Apostel Paulus. Sie beschlossen aber, dass, je nachdem wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Also diese Gemeinde in Antiochien haben reagiert auf dieses Wort, was der Herr ihnen gezeigt hat, haben den Geschwistern ausgeholfen in Jerusalem. Und dann, als der Paulus von dieser Gemeinde in Antiochien ausgesandt wurde als Missionar, hat der Paulus auch in diesen neuen Gemeinden, die er gegründet hat, in Galatien, in Asien, in Mazedonien, Süden von Griechenland, dort wo auch Korinth lag, und hat auch dort gesammelt für die armen Geschwister in Jerusalem. Wir Christen, wir sind ein Leib. Hier lokal, in der Gemeinde, ein Gemeindeleib, aber wir sind auch ein Leib weltweit. Und wir haben Verantwortung füreinander, ganz praktisch. Ich sehe hier auch einige Prinzipien in diesen Versen für das Geben im Neuen Testament. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass jeder geben sollte. Es lege ein jeder von euch bei sich zurück. Nicht nur einige, nicht nur die Reichen. Gott möchte, dass wir Geber sind. Warum? Geht Gott sonst pleite? Nee. Ich möchte, dass ihr versteht, Gott braucht dein Geld nicht. Gott, ihm gehört alles, was existiert. Er braucht nicht, dass wir geben, sondern wir brauchen es, dass wir geben. Gott hätte Gold regnen lassen können auf Jerusalem. Wäre kein Problem gewesen. Aber in der Regel tut Gott es nicht, sondern er benutzt Menschen. Gott benutzt Menschen. Er hat gewählt, uns Menschen zu benutzen. Und das ist ein wunderbares Vorrecht, dass wir Gottes Mitarbeiter sein können. Und Gott tut es, damit er uns segnet. Damit er uns was Gutes tut. Wenn er sagt, gebt Leute, das ist gut für uns, weil er was mit uns vorhat. Wir wollen geben, erstens um Gott zu reflektieren, weil Gott ist ein Geber. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Gott ist ein Geber. Zweiter Grund, warum Gott will, dass wir geben, ist wegen unserer Selbstsucht. Unsere Habgierigkeit, die wir so natürlich haben. Na, wenn immer wir geben, dann geben wir ein Stückchen von unserer Selbstsucht und von unserem Egoismus. Weiterer Grund ist auch, um die Einheit zwischen den Geschwistern, zwischen den Christen zu stärken. Na, besonderes Gewicht gehabt hier, wo diese Spannungen sowieso da waren zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen auf der anderen Seite. Könnt ihr vorstellen, wie wunderbar das war, wo diese Heiden das Geld nach Jerusalem gebracht haben und da den Geschwistern praktisch geholfen hat, was es bewirkt hat. Also Gott will, dass jeder von uns ein Geber ist. Das gehört einfach zum Christsein dazu. Das ist normal. Das ist praktische Liebe, praktische Verantwortung. Das ist auch für uns wichtig. Auch wir als Gemeinde wollen eine gebende Gemeinde sein. Wir wollen Missionare unterstützen. Wir wollen soziale Aktionen unterstützen, wie zum Beispiel Weihnachten im Schuhkarton. Das ist wichtig, das gehört zu unserem Leben dazu. Wie sollen wir geben? Sehen wir hier auch. Erstens privat. Jeder von euch soll bei sich zurücklegen. Nicht Kirchensteuer, nicht eine gezwungene Sozialabgabe. Nee, ganz frei, privat. Und hier bei uns keiner kontrolliert, wer was gibt oder wie viel wer gibt, das ist anonym, das ist privat. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Zweite, was wir hier sehen, ist, wir sollen geben proportional. Je nachdem er gedeihen hat. Das heißt, je nach seiner Möglichkeit. Im Alten Testament war es ein bestimmter Prozentsatz, 10% vom Einkommen, was die Leute gegeben haben zur Versorgung der Priester und der Leviten und der Armen, das war Teil des Gesetzes. Wir sehen auch zwei Personen im Alten Testament, die schon vor dem Gesetz den Zehnten gegeben haben, zumindest an jeweils an einem anders, wir wissen nicht, ob sie das regelmäßig getan haben. Im Neuen Testament, unter dem Neuen Bund, wird uns Christen eigentlich nichts über 10% gesagt. Nichts über einen fixen Betrag. Ich würde deswegen auch keine Regel aufstellen. Du musst 10% geben. Und ich habe da meine Meinung geändert über die letzten Jahre. Ich glaube, das neutestamentliche Prinzip ist, jeder soll beten. Und welchen Betrag Gott dir aufs Herz legt, es gibt. Welcher Betrag Gott ehrt. Was das Neue Testament klar sagt, ist, wir sollen geben, und zwar jeder, und je nach seinem Gedeihen, proportional. Wer viel hat, soll mehr geben, wer weniger hat, der gibt halt weniger. Wenn du wenig hast, vielleicht ein Schüler, für den sind 10 Euro viel. Hey, preis dem Herrn. Wenn du 1 Million im Jahr verdienst, dann glaube ich, würden 10 Euro den Herrn nicht ehren. Nicht so, dass wir irgendwie so den Euro am Sonntag in die Box oder in den Spendenkorb werfen. Das erinnert mich an die Kirche, wo ich aufgewachsen bin, wo halt jeden Sonntag so das Körbchen durch die Reihen ging und es war so eine reine Alibi-Aktion. Die Leute haben so ihr Kleingeld ausgeleert, weil es peinlich ist, wenn du nichts gibst. Ich glaube, darum geht's nicht. Ich würde sogar sagen, wenn du 1 Million im Jahr verdienst, nicht, dass irgendjemand von uns in dieser peinlichen Situation wäre, aber wenn du 1 Million im Jahr verdienst, dann würde ich sagen, sind 10% wahrscheinlich zu wenig. Dann solltest du vielleicht die Hälfte oder mehr geben. Ich meine, wenn du nicht mit 500.000 im Jahr auskommst, dann komm in die Seelsorge, müssen wir mal ein Gespräch führen. Der Punkt ist, geben sollte ein Teil von unserem Leben sein. Und das Reich Gottes sollte eine Priorität haben in unserem Leben. Wir sollten eine Vision, wir sollten eine Leidenschaft dafür haben. Und ich denke, manchmal mögen wir so unsere fixen Beträge, unsere Prozentsätze, unsere Regeln, weil wir Angst haben, dass der Herr sagen könnte, gib mehr als 10%. Und das ist wieder so ein Ausdruck von unserer Habsucht, von unserer Selbstsucht. Nee, der Herr ist Herr über allen. Und alles gehört ihm und wir sind nur Verwalter. Und wenn er sagt, gib der Gemeinde oder gib dem Dienst oder gib ihm, gib ihr, und zwar so viel, dann sind wir wie Börsenmakler, die einfach nur Dinge abstoßen, wenn der Kunde das sagt. Hey, wenn der Kunde sagt, stoß die Aktien ab, dann tust du das. Das ist sein Geld, nicht meines. Ich handle nur für ihn. Und so ist es mit uns. Wir sind Gottes Arme, wir sind Gottes Beine, wir sind sein Leib in dieser Welt und er handelt durch uns. Und das macht das Geben wieder zu einem Abenteuer. Es ist ein Produkt unserer Gemeinschaft mit ihm, wie auch alles andere in unserem christlichen Leben, wie der andere Bereich. Gott will nicht Regeln, Gott will nicht Gesetzlichkeit, Gott will nicht irgendwie dieses Mechanische, Bürokratische, sondern Gott will eine lebendige Beziehung haben mit uns. Dass wir Tag für Tag mit ihm leben. Dass er Tag für Tag in unser Ohr flüstert und uns Dinge aufs Herz legt und uns führt. Also geben. Es ist privat, es ist proportional. Es soll regelmäßig sein. Seht hier jeden ersten Wochentag. Regelmäßig. Geben ist ein Teil unserer Anbetung, ein Teil unseres Lebens. Also nicht nur ab und zu irgendwie, sondern regelmäßig. Viertes Prinzip, es sollte mit Freude sein, es sollte freiwillig sein, es sollte vom Herzen sein. Das werden wir im 2. Korintherbrief sehen, wenn wir den hier weiter durchgehen dann. Da heißt es im Kapitel 9, jeder gebe, wie er sich's in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das ist das Prinzip für Geben im Neuen Testament. Mit Freude. Mit Freude, dass ich ins Reich Gottes sehen kann. Und dann heißt es weiter dort in der Stelle, wer viel sät, der wird auch viel ernten. Wir werden gesegnet, wenn wir geben. Und es gibt keine größere Freude, als von Gott gebraucht zu werden. Aber wenn du nicht mit Freude geben kannst, dann bitte gib nicht. Behalte das. Es soll nicht gezwungen sein. Es soll nicht griesgrämig sein. Deswegen schreibt der Paulus hier im Vers 2, jeder lege bei sich selbst zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Dass nicht dann gesagt wird, hey, nächste Woche kommt der Apostel Paulus. Also Leute, bringt den Geldbeutel mit. Und Paulus wollte nicht, dass da irgendwie Druck ausgeübt wird, dass sich durch seine Gegenwart irgendwer gezwungen fühlt, gegen seinen Willen, so gedrängt fühlt, was zu geben. Und ich hasse es, wenn Gemeinden Druck ausüben auf Leute, um zu geben. Und das ist leider nicht unüblich. Manchen Gemeinden ist es so, dass es fast wie eine zweite Predigt ist. Einmal die Predigt aus dem Wort und dann kommt die Predigt übers Geben. Ich weiß, Markus hat mir mal erzählt von einer Gemeinde, wo er war, wo gesagt wurde, Leute, legt bitte Scheine in den Spendenkorb, weil das Kleingeld, das macht so viel Lärm. Eigentlich furchtbar. Ich hasse es, wenn Druck ausgeübt wird. Deswegen haben wir als Gemeinde von Anfang an beschlossen, wir werden keine Kollekte sammeln. Keinen Korb durchgehen lassen, sondern nee, wir haben eine Box da hinten, wenn wer was geben will, kann das reinschmeißen. Und wir haben ein Konto, wo er überweisen kann. Wir sind Mitglied bei einer Stiftung. Es gibt ein Treuhandkonto, wo die überweisen können, die mehr als 10% geben wollen, dass sie auch das abschreiben können von der Steuer. Nebenbei gesagt, wenn wer eine Spendenquittung will für das, was in die Box schmeißt, bitte Namen aufs Kuvert draufschreiben. Vielleicht auch die Adresse, die wir nicht so gut kennen, damit wir es zuschicken können. Vers 3. Wenn ich aber angekommen bin, so will ich solche, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wenn es aber der Mühe wert ist, dass auch ich hinreise, so soll sie mit mir reisen. Paulus sagt, ihr wählt eure Leute aus, die das Geld nach Jerusalem bringen. Paulus wollte die Kollekte nicht in seine Hände nehmen, wollte das nicht anrühren. Er war vorsichtig, er ist verantwortlich hier umgegangen, das ist sehr weise. Über jeden Verdacht erhaben, ich rühre es nicht mal an. Billy Graham, glaube ich, hat das mal gesagt, hat so als Prinzip gesagt, don't touch the money, don't touch the women and don't touch the glory. Also rühre das Geld nicht an, rühre die Frau nicht an und rühre Gottes Ehre nicht an. Dann wird es dir gut gehen. Ist wichtig, auch wir wollen über jeden Verdacht erhaben sein. Ich, soweit ich es vermeiden kann, will Geld, was hier gegeben wird, nicht mal anfassen. Wir haben immer zwei Leute, die das Geld zählen, was in der Spendenbox drin ist. Es wird dann aufgeschrieben, wird unterschrieben. Wir haben auch die Politik, dass jeder, der regelmäßig gibt in dieser Gemeinde, dass der zu Iris, die die Buchhaltung macht, gehen kann und Einsicht nehmen kann in unsere Buchhaltung, darf wissen, wie das Geld verwendet wird, was er gibt. Wir wollen da verantwortlich sein. Okay, als zweiten Bereich sehen wir hier jetzt die Verwalterschaft von Paulus über seine Zeit und wie er Pläne gemacht hat. Vers 5. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Denn Mazedonien durchziehe ich nur, bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich auch reise. Denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir aufgetan und der Widersacher sind viele. Wir sehen hier zuerst, der Paulus hatte Pläne und er hatte Dinge am Herzen. Aber er war flexibel in diesen Plänen. Pastor Chuck, der Gründer von Calvary Chapel, hat so einen Ausspruch, glücklich die Flexiblen, denn sie werden nicht gebrochen werden. Da ist eine Wahrheit drin. Wir haben Dinge am Herzen, wir machen Pläne und da ist nichts falsch dran. Es ist weise, Pläne zu machen. In den Sprüchen heißt es, wenn viele Berater da sind, dann gibt es Gelingen, das ist nicht schlecht. Aber immer mit dieser Einschränkung, Herr, du darfst immer und du darfst das zu jeder Zeit ändern und umschmeißen, wenn du was anders vorhast. Seht, was der Paulus hier sagt. Er sagt, vielleicht werde ich bei euch bleiben. Ich hoffe, wenn der Herr es erlaubt. Also wir wollen nicht mit dem Kopf durch die Wand irgendwas durchdrücken, wo der Herr nicht drin ist. Hier in Paulus seinem Fall hatte Gott offensichtlich andere Pläne. Das hat nicht so funktioniert, wie der Paulus es erhofft hat. Und einige Korinther waren ihm deswegen böse. Und gesagt, ja, Paulus hält sein Wort nicht. Und der Paulus schreibt ihnen dann einen seiner emotionalsten Briefe, den 2. Korintherbrief. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir aufgetan. Paulus war kein Zauderer. Ich mag das. Wir müssen es lernen. Wir müssen es lernen, offene Türen zu nutzen. Oft sind die Türen nicht lange offen. Es gibt eine Zeit zu warten und zu beten und den Herrn zu suchen, aber dann, wenn Gott eine Tür aufmacht, dann lass uns es nutzen. Lass uns handeln. Auch im Prinzip von Paulus, das wir hier sehen können, er ist, im Englischen sagt man, go with the flow. Er ist so mit dem Strom Gottes mitgeschwommen. Wir wollen bei dem dabei sein, was Gott tut. Hey, Gott hat eine machtvolle Tür geöffnet, also wollen wir das nutzen. Eine große und wirksame Tür ist mir aufgetan und der Widersacher sind viele. Widerstand ist nicht immer unbedingt ein Zeichen, dass wir gegen Gottes Willen handeln. Oft genau das Gegenteil. Zeichen, dass wir das Richtige machen, dass wir auf dem richtigen Dampfer sind. Dass Satan nicht happy ist mit dem, was wir tun. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Und der Feind, der lässt sich nicht kampflos Land wegnehmen und Seelen entreißen. Als ich diesen Vers in der Vorbereitung gelesen habe, habe ich an Rainer und Vera gedacht, die das Praiseland Camp organisiert haben diesen Sommer und geleitet haben. Wo so viele Jugendliche zu Jesus gefunden haben. War eine wunderbare Aktion. Aber die erleben zurzeit wirklich heftige Angriffe von Leuten, die wahrscheinlich eifersüchtig sind, die sich vom Feind gebrauchen lassen und die beiden wirklich abschießen wollen. Also wenn ihr betet, denkt an die beiden im Gebet. Rainer wird übrigens in 2 Wochen hier sein. Und predigen, wenn ich weg bin. Also hier auch ein Prinzip, was wir lernen können. Wenn du dich vom Herrn gebrauchen lässt, dann musst du auch mit Widerstand rechnen. Aber keine Angst, Gott ist stärker. Und Gott wird den Sieg davon tragen. Und er gebraucht ja oft gerade diese Angriffe und dreht es um. Gebraucht es für seine Zwecke, was Menschen oder der Feind zum Bösen als Absicht hatten. Als drittes sehen wir den Umgang von Paulus mit seinen Mitarbeitern. Vers 10. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand, geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Timotheus war offensichtlich auf der Reise von irgendwo in Griechenland zu Paulus nach Ephesus. Und es scheint, dass der Paulus ihn gebeten hat, auf der Durchreise einen Zwischenstopp einzulegen in Korinth. Nun, das war wahrscheinlich keine Aufgabe, die sich der Timotheus gewünscht hat. Die Gemeinde in Korinth war keine pastorenfreundliche Gemeinde. Es war eine Problemgemeinde. Die haben nicht mal dem Paulus, der die Gemeinde gegründet hat, eine sonderliche Wertschätzung entgegengebracht. Und hier der Timotheus, das war der Juniorpartner von Paulus, war sein Kind im Glauben, sein Reisegefährte. Paulus war kein Einzelkämpfer, er war ein Teamplayer. Und die Schwäche von Timotheus, die war, dass er wieder Paulus körperlich schwach war, aber im Gegensatz zum Paulus war er auch emotional ein bisschen schwächer. Er war eher so eine schüchterne Persönlichkeit, eine furchtsame Natur. Hier ist vielleicht auch ein Prinzip. Wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen, dann wird er uns an der einen oder anderen Stelle herausfordern. Vielleicht gerade in diesen Bereichen, wo wir uns schwach fühlen. Vielleicht manchmal durch ein Leiter. Aber das ist gut, weil nur so können wir wachsen. Und Paulus erwartet hier irgendwie, dass die Korinther den Timotheus nicht so respektieren werden. Und deswegen sagt er hier und ermahnt sie, sagt, verachtet ihn nicht. Weil auch er arbeitet im Werk des Herrn. Dann schreibt er weiter im Vers 12, was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm vielfach zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme. Und er war durchaus nicht willens, jetzt zu kommen. Doch er wird kommen, sobald er Gelegenheit findet. Es ist bemerkenswert, was der Paulus hier sagt. Paulus kannte kein Konkurrenzdenken. Der Apollos, der war einer der Lieblinge in Korinth. Apollos war ein wortgewaltiger Mann, war ein beliebter Lehrer. Und in Korinth haben ihn einige als Konkurrenten zum Paulus gesehen. Erinnert euch, die Korinther hatten so ihre Fanclubs. War der Paulus-Fanclub und der Apollos-Fanclub und der Petrus hatte auch noch seinen Fanclub und die haben sich da gegenseitig beflegelt, wer der Geistlichere ist und welche die Besseren sind. Und Paulus hat ihnen gesagt im Kapitel 3, was ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, der Apollos hat gegossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Wir sind beide Mitarbeiter Gottes. Er nennt ihn seinen Bruder hier, Vers 12. Also Paulus war dieses Konkurrenzdenken fremd. Er wollte den Apollos nach Korinth schicken. Aber der Apollos, der wollte nicht, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann musste der Timotheus jetzt in den sauren Apfel peisten und hier ein paar Dinge in Ordnung bringen in Korinth. Aber seht hier, dass der Paulus die Entscheidung von Apollos respektiert hat. Paulus war kein autoritärer Leiter. Er hat nicht geglaubt, dass er der Papst ist. So, Leute, ihr müsst tun, was ich sage. Einfach deswegen, weil ich sage, ich bin der Apostel Paulus. Nee, der Paulus hat die Entscheidung von Apollos respektiert. Das, was Gott dem Apollos aufs Herz gelegt hat. Er war nicht autoritär. Das heißt nicht, dass er keine Autorität hatte. Paulus hatte sehr viel Autorität. Aber nicht von sich selbst. Seine Autorität, die kam auch nicht von der Gemeinde, die ihn zum Leiter oder zum Apostel oder von mir aus zum Pastor gewählt hat. Und jetzt stimmen wir ab über jede Entscheidung. Gemeinde ist nicht unbedingt eine Demokratie. Autorität war von Gott. Paulus hat an der Stelle gesagt, folgt mir nach, wie ich Jesus Christus nachfolge. Seht ihr, das ist biblische Leiterschaft. Das ist wahre Leiterschaft. Jesus ist der Oberhirte und wir anderen, die Gott in Leiterschaft beruft, wir sind Unterhirten. Pastor heißt ja nichts anderes als Hirte. Wir sind Nachfolger. Und da kommt Autorität her, wahre Autorität kommt von Nachfolge. Dass du leidest durch dein Vorbild. Weiß nicht, wer sich ein bisschen auskennt mit so Viechern, wer es schon beobachtet hat, man kann Schafe nicht vor sich hertreiben, wie Kühe zum Beispiel. Eine Schafe kann man nur leiden, indem er vorangeht. Der Hirte geht immer der Herde voran und dann, die kennen den und die rennen nach. So wie Jesus gesagt hat, meine Schafe, die hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Auch Jesus war kein autoritärer Leiter. Er hat niemanden gezwungen, ihm nachzugehen. Aber er hat die Menschen eingeladen. Er hat gesagt, ich tue alle Zeit den Willen des Vaters und wenn du dasselbe tun willst, dann komm, folg mir nach. Und so funktioniert wahre Leiterschaft, autoritative Leiterschaft, nicht autoritäre Leiterschaft. Gott beruft Personen in Leiterschaft und er legt ihnen was aufs Herz und sie folgen dieser Vision, die Gott ihnen gegeben hat. Und dann andere, die auch Jesus nachfolgen, die erkennen, hey, das ist der Platz, wo Gott mich haben will. Und das ist die Gemeinde oder die Vision oder von mir aus der Stil von Gemeinde oder der Dienstbereich, wo ich mitgehen kann und wo ich mit nachfolgen will. Und wenn du es nicht willst, dann ist es wahrscheinlich nicht der Platz, wo Gott dich haben will. Aber Leidenschaft ist was Natürliches, glaube ich. Es ist auch was, was du beobachten kannst. Es ist wie der Hirte und die Schafe. Ich könnte euch sagen, wer Leidenschaft ausübt in der Gemeinde, und wenn ihr nur einfach beobachtet, könnt ihr das auch sehen. In verschiedenen Bereichen unserer Gemeinde. Vers 13. Wachet! Seid vorsichtig. Habt offene Augen, Leute, für das, was abgeht. Satan hat immer dieselben Strategien, dieselben, die wir in Korinth sehen hier. Wird immer versuchen zu entzweien und zu spalten, wie wir in den Kapiteln 1 bis 3 gesehen haben. Er wird versuchen, uns in Sünde und in Kompromisse zu verwickeln. Kapitel 5, Kapitel 10, sexuelle Bereich ist da auch sehr beliebt. Versuchen uns in Beziehungen, Kompromisse, Beziehungen mit Ungläubigen reinzubringen. Der Freund, die Freundin, die den Herrn nicht kennt, Kapitel 7. Dazu bringen, selbstsüchtig zu sein, auf meinen Rechten zu beharren, Kapitel 6, Kapitel 7, 12 bis 14. Dass wir den Bruder oder die Schwester geringschätzen wegen ihrer Schwächen, dass wir versuchen, uns groß zu machen auf Kosten von anderen. Das hat der Paulus angesprochen, Kapitel 8, Kapitel 11. Dass der Feind uns schlechte Gedanken über andere in den Kopf setzt. Und der Paulus, der redet nur groß. Kapitel 9. Lust, Habsucht, Unzufriedenheit, Kapitel 10. Uns zu verwirren, Verwirrung zu stiften, Unordnung, dass wir eine rebellische Einstellung haben, Kapitel 11, auch wieder die ganze Sache mit den Geistesgaben, Kapitel 12 bis 14, uns abzulenken von dem, was wichtig ist, Kapitel 9, falsche Lehren, Kapitel 15, immer dasselbe. Also seid wachsam, habt offene Augen für diese Dinge, wachet. Jesus hat es den Jüngern gesagt in Matthäus 26, wo sie dort im Garten waren. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir müssen uns auf Versuchungen vorbereiten, solange unser Geist willig ist. Diesen Kampf im Geist kämpfen. Denn wenn dann diese Situation kommt, die eine Versuchung sein könnte, die ist dann keine Versuchung mehr. Ich glaube, wir erliegen oft Versuchungen, weil wir entweder einfach naiv sind und den geistlichen Kampf ignorieren und pennen, so wie die Jünger gepennt haben im Garten, statt zu wachen. Oder weil wir einfach die Dinge an uns herankommen lassen und denken, naja, ich werde dann schon irgendwie damit umgehen, wenn es da ist. Aber die Sache ist, Jesus sagt, in dieser Versuchung ist unser Fleisch schwach. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, unsere sündige Natur. Und ich glaube, Sieg in Versuchungen kommt, wenn ich vorbereitet in die Situationen reingehe. In der Kraft des Heiligen Geistes. Weil ich gebetet habe, weil ich Zeit mit dem Herrn verbracht habe, weil ich zugerüstet bin. Die Begebenheit im Garten, da sehen wir das wunderbar. Jesus hat gebetet. Er hat gerungen, diese Sache, mein Wille oder dein Wille. Und er hat das im Gebet mit Gott durchgerungen und gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hat das im Geist durchgekämpft. Und dann, als diese Schar gekommen ist, die ihn festgenommen hat, dann war es keine Versuchung mehr. Da konnte Jesus sagen, hier bin ich. Ganz anders als Petrus, der hat nicht gebetet, der hat gepennt. Der hat sich nicht vorbereitet. Und er hat im Fleisch reagiert. Er hat ein Schwert gezogen und hat reingeschlagen, wollte für seine Idee kämpfen. Nicht nach dem Willen Gottes, war dem nicht hingegeben. So ist es mit uns. Wir müssen vorbereitet in Versuchungen reingehen. Wenn der Geist willig ist, ist wichtig, dass wir täglich unsere stille Zeit haben, unsere Zeit mit Gott. Dass es konstant ist. Dass wir nicht erst dann beten, wenn uns der Hut brennt. Und wenn du siehst, dass eine Situation kommen wird, die eine Versuchung sein könnte, vielleicht wo du ein Gespräch hast mit deinem Chef oder deinem Ehepartner, wo du denkst, ah, da könnte ich die Beherrschung verlieren. Oder eine Situation, wo Lust ein Problem sein könnte oder wo du lieblos, ohne Geduld mit Menschen umgehst, dann sprich womöglich vorher mit dem Herrn darüber und bete diese Dinge durch, bereite dich geistig vor, lass dich stärken durch den Geist Gottes und geh vorbereitet in diese Situation. Wachet, steht fest im Glauben. Und sagt er, seid mannhaft, ihr Korinther, seid Männer, benehmt euch nicht wie so unreife kleine Babys, seid mannhaft, nicht so selbstsüchtige kleine Babys, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Wenn du merkst, dass deine Motivation was anderes als Liebe ist, wenn es nicht Liebe ist, sondern Selbstsucht, zum Beispiel, wo du jemanden zurechtweist, nicht um seinetwillen, weil du weißt, wenn er in die Richtung weiterrennt, in Sünde reinrennt, dann wird sich selbst wehtun, sondern wenn es einen anderen zurechtweist, einfach weil er dich nervt. Dann ist die Motivation nicht Liebe. Dann muss ich zum Herrn gehen im Gebet und muss mir sein Herz für diese Person schenken lassen. Alles geschehe bei euch in Liebe. Paulus hat gesagt, alles bei euch geschehe anständig und in Ordnung. Alles geschehe zur Auferbauung. Und hier alles geschehe in Liebe. Wenn wir uns an diese drei Prinzipien halten, dann werden wir uns ganz gut verhalten als Gemeinde in unserem Zusammenleben. Vers 15. Ich ermahne euch, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, das ist der Erstling von Achaia ist, das waren die Ersten, die sich bekehrt haben. Und wir wissen, der Stephanas war einer der wenigen, den Paulus persönlich getauft hat. Und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Wir haben eine Familie, die dem Herrn gedient hat. Eine schöne Sache. Dass ihr euch solchen unterordnet und jeden, der mitwirkt und sich abmüht. Seht ihr hier wieder, Leiterschaft bedeutet dienen im Reich Gottes. Und nur der, der dient, hat Recht auch zu leiden. Nur die sind normalerweise auch denen Leute nachfolgen. Und dann als weiteres Prinzip haben wir den Charakter natürlich im 1. Timotheus, im Titusbrief, wo Paulus uns zeigt, die Qualifikation für Älteste, für Leiter. Wird interessanterweise nirgends sowas über Begabtheit gesagt. Das, was wir auch so oft zum Maßstab machen. Hey, wer ist der Fähigste, den Job zu tun? Das war offensichtlich gar nicht so wichtig im Neuen Testament. War viel wichtiger der Charakter, was für ein Mensch ist er. Ist er einer, der dient? Ist er einer, der natürliche Autorität hat, weil er Jesus nachfolgen. Gott ist fähig, den Unfähigsten zu trösten. Paulus sagt, wer ist fähig für diese Dinge? Sowieso. Niemand. Aber es braucht oft ein Leben lang, um Charakter zu bauen. Es ist viel wesentlicher. Vers 17. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben eure Abwesenheit ersetzt. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt, erkennt nun solche an. Kennen sie an, diese Männer, die aus Korinth zu Paulus gekommen sind. Vielleicht waren die Korinther sauer, weil die Leute wahrscheinlich auch viele von diesen Problemen, die die Korinther haben, gepetzt haben beim Paulus. Und wir wissen, die haben es aus Liebe getan. Offensichtlich waren das Männer, die ein Herz hatten für die Geschwister. Vers 19, es grüßen euch die Gemeinden Asiens, also Gemeinden in Ephesus, die Gemeinden, die wir in Offenbarung 2 und 3 sehen und wahrscheinlich noch andere. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska, samt der Gemeinde in ihrem Haus. Das sind alte Bekannte, auch alte Bekannte der Gemeinde in Korinth. Ehepaar, mit denen hat Paulus zusammengearbeitet als Zeltmacher, als er nach Korinth gekommen ist. Und dann, als der Paulus von Korinth nach Ephesus weitergereist ist, sind die mit ihm gezogen. Und die beiden, die haben scheinbar überall Hausgemeinden gegründet, wo immer sie hingekommen sind. Vers 20, es grüßen euch die Brüder alle. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Das war damals die normale Form, sich zu begrüßen, so wie wir die Hände schütteln. Sieht man heute noch im Nahen Osten oft. Also ihr müsst euch jetzt nicht gezwungen fühlen, das nachzumachen. Keine Ausrede für die Jungs, die Mädels abzuschmusen. Vers 21. der Gruß mit meiner, des Paulus Hand. Hier hört Paulus auf, den Brief zu diktieren und schreibt selber. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, der Herr kommt. Das ist eine gute Definition für einen Christen. Christ ist jemand, der Jesus liebt. Liebst du Jesus heute Morgen? Vers 23, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Davon haben sie viel gebraucht. Die hatten viel in Ordnung zu bringen, große Herausforderungen vor sich. Und dann zum Abschluss sagt der Paulus, meine Liebe mit euch allen in Christus Jesus. War ein harter Brief, war ein ehrlicher Brief, ein Brief, der zur Sache ging. Korrigierender Brief, aber Paulus sagt, ich habe das alles geschrieben, weil ich euch lieb habe. Und das ist nur ein Ausdruck von Liebe, dass ihm das Wohl der Gemeinde wichtiger war, als dass er persönlich beliebt ist bei ihnen. Paulus sagt, ich habe das geschrieben, weil ich euch liebe. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für diesen wunderbaren Brief. Ein Brief, der, so denke ich, uns sehr herausgefordert hat. Zumindest mich persönlich. So viele konkrete, praktische Problembereiche und Dinge, die da angesprochen werden. Ich danke dir, Gott, dass du so ein praktischer Gott bist. Gott bist, der mitten im Leben steht sozusagen und der uns ganz praktisch zeigt, wie wir gut leben können als Christen und wie wir gut zusammenleben können als Gemeinde. Und so möchte ich dir noch einmal Danke sagen. Danke, dass du uns so gut näherst. Danke, dass du uns so weise leitest, Gott. Danke, dass du uns nicht irgendwie so blöd und allein im Regen hast stehen lassen, sondern dass du uns wirklich gute Prinzipien gibst, wie wir ein gutes und ein heiles Leben leben dürfen. Und Herr, so wollen wir dir gerne nachfolgen, weil wir wissen, dass es das Beste ist. Danke, Herr, für deinen Rat und für deine Einsicht. In Jesu Namen. Amen.